Habt ihr schon mal versucht, euren Track an ein Label zu verdealen? Aber wie bekommt man einen Vertrag bei einem Label? Und was muss man bei der Zusammenarbeit mit einem Label beachten, um nicht über den Tisch gezogen zu werden? Mein Name ist Thomas Foster und unser heutiger Gast kann dazu einiges erzählen, denn er hat selber ein erfolgreiches Label im Bereich der Hausmusik und ist ein Teil von Milk & Sugar, die bereits mehrere Welthits veröffentlicht haben. Seine neue Firma MPC Music Consulting and Production konzentriert sich darauf, Artists und Labels zu beraten. Herzlich willkommen, lieber Steffen Harning.
Hallo Thomas, ich freue mich wieder bei dir zu sein.
Ja, das ist der Traum von vielen, auf einem großen professionellen Label mal released zu werden. Und tatsächlich habe ich auch schon oft gehört, allein bei dem, wie man die anschreibt und wie man sich denen gegenüber präsentiert, kann man schon mal so viel falsch machen, dass es gar nicht mehr so weit kommt, dass die deine Musik so richtig hören. Deshalb freue ich mich sehr, das mal aus der Sicht von jemandem zu hören, der wahrscheinlich auch immer wieder schon mal Erfahrung damit hatte, andere Labels zu kontaktieren, aber selber auch ein Label hat und wahrscheinlich regelmäßig auch was zugeschickt bekommt und sich denkt, naja, so wie der mich anschreibt, weiß ich ja schon allein aufgrund dem, wie die E-Mail geschrieben ist, dass das nicht sein kann. Erzähl doch mal, wie gehe ich denn vor, wenn ich jetzt einen Track habe und mir ein Label dafür suche?
Vielleicht sollten wir erst mal sagen, wie man nicht vorgehen sollte. Also ich bekomme ja wirklich die abenteuerlichsten Sachen auch hier zugeschickt, wo man sagen muss, okay, wenn ich weiß, dass sich jemand keine Mühe gibt beim Anschreiben, dann ist es für mich auch nicht, dann denke ich, dann kann der auch wirklich keine ordentliche Musik machen. Das hängt schon damit zusammen. Also erstmal, du bekommst was halt überhaupt gar nicht was überhaupt gar nicht der Stil ist, den ich herausbringe, dann weiß ich ganz genau, da hat sich derjenige, der mir den Song schickt, überhaupt nicht mit mir als Label beschäftigt. Ja, so, das ist der erste Fail, den man nicht machen sollte. Dann habe ich schon falsche Anschriften bekommen, so, ja, hallo, wir wollen gerne bei euch veröffentlichen, weil wir noch nie auf Defected waren, ja, auf Defected Records waren, also Label falsch geschrieben. Dann höfliche Ansprachen ist immer sehr gut und vielleicht ein bisschen mehr schreiben zu sich selbst. Noch ein Fail ist ein Link mitschicken, der nicht funktioniert. Ja, also der Klassiker ist bei SoundCloud oben den Link, bei SoundCloud den Track auf Privat stellen und dann halt aber nicht den kompletten privaten Link rausschicken, sondern nur den normalen. Ich als Label klicke drauf und denke mir, kein Sound zu hören, tut mir leid, ab in den Papierkorb. Ja. Also, und ich könnte so weitermachen. Ich kann es dir sagen, so viele verschiedene Sachen, die man halt definitiv nicht machen sollte. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf eingehen.
Jetzt haben wir schon einiges gehört, was wir nicht machen dürfen. Aber jetzt nochmal von vorne, wie gehe ich denn jetzt wirklich vor? Wie finde ich denn überhaupt das richtige Label? Du hast also gesagt, der Musikstil ist wichtig, dass man sich anschaut, welches Label macht überhaupt diesen Musikstil. Wie finde ich denn ein Label für den Musikstil, den ich produziert habe?
Ja, man kann da mit einem groben Pinsel drüber gehen und einfach mal im Internet schauen. Ich empfehle da, wenn es im elektronischen Bereich ist, zum Beispiel zu Beatport zu gehen. Ja, und Beatport hat ja mittlerweile, ach, ich weiß gar nicht, 30 verschiedene Subgenres und es gibt ja auch so richtige Genre-Nazis, die sagen, nein, 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 das ist ja nicht Organic House, das ist ja Melodic House und ich höre die Songs und denke mir, ja gut, ist es eigentlich, für mich ist es dasselbe. Ja, also die Abstufungen sind sehr fein, aber dann doch vorhanden. Und wenn man seinen eigenen Track nimmt und geht dann zu Beatport und sagt, hört der sich denn jetzt an wie das, was Stil vor Talent macht oder Dynamic oder Defected, um jetzt mal ein paar plakativ Labels zu nennen, die man eigentlich kennen sollte im elektronischen Bereich. Ja, und passt denn da mein Song überhaupt rein? Ja, man hört sich da die Top Ten des Genres durch und hat man das Gefühl, dass man da gut aufgehoben ist bei diesen Labels. Ja, und auch dann ist Beatport grundsätzlich ein guter Einstieg zur Recherche. um zu gucken, wer ist denn jetzt so in den Charts drin? Wer hat denn da veröffentlicht? Wovon fühle ich mich angesprochen? Vielleicht hat man schon ein paar Lieblings-DJs, denen man folgt, oder Produzenten, die man cool findet und an denen man sich so von der Produktion her ein bisschen orientiert. Und dann kann man halt gucken, auf was für Labels der Produzent oder der Act veröffentlicht, und hat schon mal eine ganz gute Basis an Labels, die man mal anschreiben könnte. Das ist natürlich die Recherche.
Spannende Zusatzfrage. Gibt es Argumente dafür, als deutschsprachiger Artist eher deutschsprachige Labels zu suchen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nur auf deutschsprachige Labels, weil nur das macht ja aus irgendeinem Grund Sinn? Oder würdest du sogar ganz im Gegenteil sagen, erst recht in Amerika oder irgendwo anders versuchen? Gibt es da irgendwelche Überlegungen, was hier sinnvoller ist?
Also im elektronischen Bereich ist es mittlerweile so international geworden, dass ich keine Scheu davor hätte, ein chilenisches Label anzuschreiben, wenn ich das cool finden würde und wenn ich das Gefühl hätte, dass die Musik, die ich produziere, gut zu dem Label passt. Mhm. Ja. Das ist, was ich eingangs schon sagte. Also es bringt nichts, 200 oder 2000 E-Mail-Adressen aus dem Internet zu kaufen, wenn man überhaupt gar nicht weiß, wohin man es schickt. Ich glaube eher die Leute, für die wirklich meine Produktion oder auch deine Produktion interessant ist. Das sind vielleicht zwei Handvoll, ja? Labels, die überhaupt dafür in Frage kommen würden. Und man muss die Labels behandeln wie gute Freunde. Ja, sich Gedanken machen, sich waschen, ein Geschenk mitbringen. Nein, also du weißt, was ich meine.
Ich weiß genau, was du meinst.
Man muss sich gut benehmen, man sollte den Hals waschen, man muss sich kämmen und dann sagen so, hallo, hier bin ich, ich habe was Tolles für euch, wie wär's denn? So. Und mit der Einstellung werde ich auch selbst als Label gerne angesprochen, dass ich einen entsprechenden Respekt habe und dass ich weiß, dass ich nicht auf einer Mars-Mailing-Liste gelandet bin und schlechtes Englisch bekomme. Also wenn ich von einem Deutschen angesprochen werde, dann kann er mir Deutsch schreiben. Der braucht mir kein Englisch zu schreiben.
Ja.
Wenn er mir Englisch schreibt, weiß ich, hat sich nicht damit beschäftigt.
Mhm. Ja.
So. Aber positiv wollte ich es ja eigentlich ausdrücken. Was würde ich dann machen? Also, wie ich bereits sagte, sorgfältig sein bei der Recherche, auch seine eigene Excel-Liste zu befüllen mit Kontaktadressen, die man im Internet findet, auf den Webseiten findet. Und und dann einfach mutig sein und hinschreiben. Mit einem funktionierenden Link. Viele sind mittlerweile dazu übergegangen, auf ihren Webseiten auch direkte Upload-Funktionen für die Demos zu machen. Also da kann man nicht mehr mailen. Auch das würde ich jetzt in meiner Excel-Liste zum Beispiel schreiben, dass ich sage, auf die Seite gehen, man muss einen Track wirklich dort hochladen. So schützen sich dann die Labels auch vor so Mass-Mailing-Spam-Versand. Dann ist die Frage, bringt das denn was? Und muss ich sagen, es kommt dann natürlich gleich ganz aufs Label drauf an. Es gibt Labels, die suchen einfach gute Musik und für die ist es dann, wenn das passt, dann ist es eigentlich auch egal, ob der Produzent aus Russland, aus Wanne-Eickel oder aus Rom kommt. Ja, ob er groß ist, ob er klein ist, ob er 10 Follower hat oder 1 Million Follower.
Mhm.
So, im Optimalfall. Dann gibt es aber auch die Labels, die nichts rausbringen, wenn nicht der Künstler, der ihnen schreibt, eine gewisse Größe oder Bekanntheit hat.
Wie schaut denn so eine E-Mail aus? Wie viel Text schreibe ich da rein? Wie lang schreibe ich dem? Lege ich da einen Lebenslauf bei? Schicke ich eher ein MP3 oder ist besser, ich lade es irgendwo hoch und haue einen Link rein? Wie empfiehlst du, so eine Mail zu gestalten?
Also so viel wie nötig und so wenig wie möglich, denke ich. Das ist eine gute Faustregel. In Mengen, also ich sag mal, mehr als 3 Absätze sollte es eigentlich nichts sein. Wir hatten im letzten Podcast darüber gesprochen, wie man Blogger anschreibt oder Playlisten-Kuratoren. Ich glaube, das ist so, was ich schreiben würde, ist dann so etwa dasselbe, dass man sich einmal kurz vorstellt, vielleicht was man gemacht hat, vielleicht ein bisschen über die Musik oder wenn man kooperiert hat oder was man vielleicht auch schon rausgebracht hat und wo. was man, wenn man Erfolg gehabt hat, gehört der natürlich auch rein oder vielleicht mehrere. Und das halt so runterzubrechen, dass man sich wirklich was drunter vorstellen kann. Schreibt es zusammen und gebt es irgendwie einer der besten Freundinnen von eurer Freundin, die vielleicht gar nichts mit Musik zu tun hat. Und fragt mal, ist dir ganz klar, was hier gemeint ist? Oder was verstehst du jetzt gerade nicht? Und das ist, denke ich, ein ganz guter Test, da im Bekanntenkreis anzufangen. Ich würde persönlich einen Link bevorzugen, der anklickbar ist. Also definitiv den Link checken, ob der funktioniert. Wenn ein MP3 geschickt wird, dann sollte es klein sein. Viele sagen ja, aber dann hört er ja nicht, ob das gut gemischt ist. Und ich kann euch nur sagen, der Profi hört, ob das gut gemischt ist. Es ist dann nicht mehr erheblich, ob es 128 Kilobit hat oder 320. Also sollte kein Anhang von 25 MB sein und auf gar keinen Fall ein WAV-Master. Aber wie gesagt, ich denke im Zweifelsfall ein Link, und wenn das dann interessant ist und das Gegenüber beim Label dann sagt, hey, das ist cool, den möchte ich jetzt nochmal in guter Auflösung hören, schick mir doch mal ein MP3, ja, dann hat man eigentlich schon das Entree.
Wie viel bekommst denn du als Label so zugeschickt?
Mehr als ich will. Also es sind, wir haben tatsächlich immer wieder gute Produktionen von Leuten, die wir nicht kennen, die wir rausfischen und so sagen, es ist ein unbekannter Artist, aber es ist so ein geiler Track oder so eine geile Idee, dass wir es machen müssen, und haben vielleicht auch schon dem einen oder anderen Künstler so zu einem kleinen Erfolg verholfen oder zu einem größeren. Bei uns gibt es jetzt eine Demo-Box, auch das gibt es. Also das ist auch wieder ein Link, den man anklicken kann, und dann öffnet sich bei einem Dienstleister sozusagen auch wieder eine Maske, auf der man dann die Infos zu seinem Titel eingibt und dann den Titel hochladen kann. Wenn mir gute Freunde persönlich ein MP3 schicken, sage ich natürlich nicht, das musst du jetzt dort hochladen. Ja, aber für einen Kaltkontakt ist das jetzt bei uns, bei Milk & Sugar Recordings, auf jeden Fall die gewünschte Alternative, weil wir gehen unter in anderen Mails und ein MP3, ich sag's mal so, wie es ist, wir haben keine Zeit, uns durch schlechte Massenmailings zu wühlen.
Beantwortet ihr einen Großteil dieser Mails und hochgeladenen Geschichten oder nur die für euch spannend sind?
Also das ist das Schöne bei diesem Tool, was wir haben. Da können wir dann direkt wirklich auch E-Mails direkt raussenden und sagen, tut uns leid. Also man kann viel ist Copy und Paste. Das ist bei den meisten so. Wenn mich ein Titel wirklich sehr interessiert, dann schreibe ich persönlich. Aber ich kann bei den meisten vorgefertigte Textbausteine verwenden. Sorry da draußen, es ist so und es machen alle so.
Ja, klar.
Ja, dass ich höflich absagen kann, und das kann ich wiederum aus meinem System dann per Mail rausschicken. Das finde ich ist eine Wertschätzung demjenigen gegenüber, der sich die Mühe macht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und vielleicht kommt ja der Zeitpunkt, wo der Titel dann da ist, der dann halt zu einem Deal führt.
Mhm. Jetzt gefällt mein Titel? Rechne ich mit einer E-Mail oder wahrscheinlich kontaktiert er mich als erstes per Mail, je nachdem, was er hat?
Ja. Also ich selbst bringe ja auch nicht alles raus. Ich habe ja auch noch Artists, die ich manage. Ich bin ja bei vielen Labels ja selber in der Situation, dass ich Demos verschicken muss. Ich habe auch meine, wie ich vorhin sagte, so meine Hausaufgaben gemacht und meine Liste zusammengestellt mit meinen Ansprechpartnern, die ich mit jedem Mailing pflege. Und auch meistens, wenn ich sie persönlich kenne, auch tatsächlich persönlich anspreche. Ich glaube, das ist es wichtig, diese Persönlichkeit. Wenn man jemanden kennt, nicht ein Mass-Mailing rausschicken, sondern wirklich eine Mail rausschicken in ein wertvoller Kontakt, der sich für die Musik interessiert, ist das Beste, was man haben kann. Und es sind nicht die 2000 Kontakte, die man sich irgendwie im Internet für 20 Euro gekauft hat. Die sind, es ist wertlos.
Ja.
Ja, muss ich so ehrlich sagen. Gut, was passiert dann? Also im Normalfall meldet sich dann der Gegenüber. Also wenn mir jetzt ein Song von dir gefällt, den du mir geschickt hast, würde ich mich bei dir melden und sagen, Thomas, das gefällt mir richtig gut. Das kann ich mir gut bei uns am Label vorstellen. Ich habe jetzt aber erst einen Slot wieder im September. Ja, vorher sind wir leider voll. Und ich kann dir die und die Konditionen vorschlagen. Wenn du damit einverstanden bist, dann schicke ich dir den Vertrag rüber. Und wenn du den unterschreibst, dann haben wir einen Deal.
Ist in solchen Verträgen dann, sind die wirklich tatsächlich nur auf einen Titel konzentriert? Oder rechnet man damit, dass so ein Label dann gleich Optionen auf Nachfolge, dass man die dann auch an die gebunden ist? Was ist da so üblich?
Es kommt drauf an. Im elektronischen Bereich glaube ich, dass die meisten sagen, okay, ich möchte jetzt genau exakt diesen Titel haben. Und das, manche sagen dann, hey, schick mir doch den nächsten auch. Man kann dann sagen, okay, ich nehme den einen Titel und noch einen anderen, aber nur, wenn er mir gefällt. Ja, das nennt sich dann First Option Deal. Ja, also das heißt, der nächste Titel, den du dann produzierst, sage ich dir, wenn ich diesen einen Titel von dir nehme, dann musst du mir aber auch den nächsten schicken, den du produzierst. Und nur wenn er mir nicht gefällt, dann kannst du woanders hingehen. Wenn er mir gefällt, nehme ich ihn gleich mit. Das sind so das nennt sich dann Vertrag mit einem One-Option-Deal. In anderen Bereichen oder in anderen Genres, wenn ich jetzt beispielsweise einen Sänger unter Vertrag nehmen würde, sieht der Vertrag ganz anders aus. Da muss ich nämlich sagen, es geht mir nicht um den einen Song oder wenn ich einen Produzenten unter Vertrag nehme oder einen Act oder DJ, es geht mir nicht um den einen Song. Ich möchte den Produzent mit allen seinen Produktionen für einen bestimmten Zeitraum gleich unter Vertrag nehmen. Das ist das, was bei einem Demo-Einsand normalerweise, also bei einer Demo-Einsendung normalerweise aber nicht passiert.
Ja.
Ja. Genau.
Cool. Jetzt kommen wir mal zum wirklich ganz spannenden Part. Was sind denn so die Eckdaten, um die es in so einem Vertrag geht? Was ist da ein hoher Prozentsatz, ein niedriger? Bring doch da mal ein bisschen Licht rein für Leute, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben.
Ja, das ist wiederum so ein großes Feld, da könnten wir einen ganzen Podcast drüber machen oder wir könnten eine Woche lang Podcasts drüber machen und wären noch nicht fertig.
Steffen, wenn es zu lang dauert, mache ich einen Schnitt und mache eine neue Folge draus, also lass dir Zeit.
Ich denke, da kommt es auch drauf an, mit wem man redet. Wenn es ein großes, etabliertes Label ist und man ist desperate, dann akzeptiert man schlechtere Konditionen, als wenn man irgendwie einen Partner hat, der sagt, du, ich habe keinen großen Aufwand bei dem, was ich mache, ich stelle es raus und dafür machen wir halt einfach eine größere Beteiligung. Also es hängt total von der Firma ab. Ich sag mal, zu den Zeiten, als es noch Major-Firmen gab, konnte man davon ausgehen, dass man von den Einnahmen, die reinkommen, 20% bekommt. Also das heißt, der Major nimmt sich 80% von dem. Also du verkaufst
Schallplatten im Wert von 1.000 Euro. Von dem, was im Laden bezahlt wird oder von dem, was der Vertrieb gibt?
Das ist richtig. Man muss jetzt auch noch die Abrechnungsbasis berücksichtigen. Deswegen versuche ich das mal plakativ zu machen. Also nehmen wir mal an, das Label verkauft dem oder das Label, der Major verkauft seinem Vertrieb Platten im Wert von 1.000 Euro. So, die sind dann vielleicht im Laden, werden die dann vielleicht für 2.000 verkauft, aber das ist, was das Label in der Tasche hat. So. Und davon, wenn man einen klassischen Deal früher hatte, hat man normalerweise 20% bekommen. Es gibt noch immer die Labels, die sagen, ja, ich habe hier viele Kosten, ich habe viel Aufwand, ich habe eine gute Reputation, ich habe 120 Angestellte, die müssen alle bezahlt werden. Und ich mache dir das Angebot, genauso wie früher, du bekommst 20% der Einnahmen. Kann passieren, ist jetzt in digitalen Zeiten ein schlechter Deal.
Heute im digitalen Bereich redet man immer von quasi das, was Spotify oder Apple Music zahlt, davon Prozente, oder? Das ist die Ausgangsbasis heute.
Ja, nicht nur das, also das, was beim Label ankommt. Also man macht ja mit dem Label einen Deal, ja. So, du weißt aber nicht genau, wo das Label noch dranhängt. Das Label hat ja auch noch einen Vertrieb. Die laden ja vielleicht nicht selber bei Spotify hoch, ja, sondern die bekommen dann wiederum auch etwas von ihrem Vertrieb und das ist dann, und der Vertrieb nimmt sich dann vielleicht auch was oder vielleicht auch nicht. Ja, das weißt du nicht, aber du kannst halt immer mit dem Label einen Deal machen und sagen, ich als Künstler bekomme einen Anteil vom Label. Der kann in einem ungünstigen Fall, wie gesagt, bei vielleicht 20% liegen, in einem noch ungünstigeren vielleicht noch weiter drunter. Und wenn man ein sehr partnerschaftliches Verhältnis mit dem Label hat, vielleicht sogar 40% oder 50%. Also ich würde sagen, so in der Range kann man sich orientieren, aber man darf auch nicht enttäuscht sein, wenn man als Artist anfängt und dann nicht gleich den besten Preis bekommt, weil auch ein etablierter Artist bekommt natürlich bessere Konditionen als ein neuer Artist.
Ist es denn ratsam, das erste Angebot anzunehmen oder würdest du jetzt sagen, rein aus taktischen Gründen wird man ernster genommen, wenn man gleich mal hinterfragt und vielleicht noch ein bisschen nachverhandelt? Was wäre denn, wenn mir das Finanzielle eigentlich wurscht ist, aber ich ein möglichst gutes Standing haben möchte, was würde ich denn da eher tun?
Da gibt es auch keine einfache Antwort drauf. Wenn ich weiß, dass ein Kollege von mir bei demselben Label veröffentlicht hat und der hat andere Konditionen bekommen, würde ich das durchaus ansprechen. Ja, wenn ich aber keinen Vergleich habe und ich weiß nicht, wie die drauf sind und es ist das einzige Angebot, was ich habe und möchte dort unbedingt veröffentlichen, glaube ich, hat man relativ wenig Verhandlungsspielraum. Du wolltest auch noch wissen, okay, sind denn die Verträge heutzutage fair oder wird man da über den Tisch gezogen? Und auch da, also etablierte Labels haben Verträge, die sind hart, aber fair, so würde ich das mal sagen. Ja, und ich glaube, die Unseriösen sind halt eher welche, die vielleicht irgendwie neu im Business sind oder vielleicht auch, ich glaube, die unfairen Deals, die offensichtlich unfairen Deals sind wahrscheinlich eher in einem Bereich von so einem Künstlervertrag häufiger, als dass sie das bei einem One-Track-Deal im elektronischen Bereich sind.
Gibt es sonst noch Punkte, was den Vertrag betrifft, worauf man achten sollte, was hier wichtig sein kann, außer die Prozent der Einnahmen?
Ja, also es gibt viele Sachen, auf die man drauf achtet. Das meiste ist Standard. Also wann rechnet das Label ab? Wann zahlt es? Also wie viel Prozent werden ausgezahlt? Also wir hatten schon drüber gesprochen, was ist die Abrechnungsbasis? Also das, was beim Label ankommt. Wichtig ist noch drauf zu achten, was das Label an Kosten geltend machen kann. Das sind dann die sogenannten verrechenbaren Kosten. Auch da gibt es wiederum eine große Bandbreite, sagt das Label. Ich bekomme sowieso 60% oder 70%, aber dafür gibt es auch irgendwie die Grafik und Videos und die Promotion machen dann meine Leute, die ich von diesem Anteil bezahle. Andere Verträge, da ist es so, wenn man nicht das Cover selbst mitliefert, dann wird eins dort erstellt zu einem bestimmten Betrag und das landet dann als Minus auf dem Lizenzkonto. Das muss man vielleicht mal erklären. Also wenn ich bei einem Label unterschreibe und das Label sagt zu mir, ja, ich finde den Titel gut, du hast aber keinen, aber ich muss ein Cover noch dazu machen. Ich schreibe dir jetzt mal gleich 250 Euro oder 150 Euro minus auf dein Lizenzkonto drauf, dafür, dass ich das Cover gemacht habe. Heißt im Umkehrschluss, dass ich erstmal 150 Euro einspielen muss an Streams, bevor ich etwas ausbezahlt bekomme. Und manche Labels sind sehr kreativ mit den verrücktesten Argumentationen, warum jetzt beispielsweise auch irgendwie eine Office-Overhead-Fee berechnet wird in Höhe von irgendeiner Fantasiezahl, ja, damit irgendwie was total absurd ist. Was wieder Sinn macht bei verrechenbaren Kosten, das sind Promotion- oder Videokosten. Das heißt, wenn das Label ein aufwendiges Video produziert, sagt man, okay, komm Künstler, wir teilen uns sozusagen die Hälfte von den Kosten. Die Hälfte trage ich und die andere Hälfte landet erstmal als Minus auf deinem Lizenzkonto. Beispielrechnung, Video kostet 5.000 Euro. Auf deinem Lizenzkonto sind dann erstmal 2.500 Euro Minus und du bekommst erst Geld aus deinen Streaming-Einnahmen, wenn du 2.500 Euro und einen Cent eingespielt hast.
Wenn ich in der glücklichen Lage bin, ich habe zwei Labels, die sich für mich interessieren und ich möchte jetzt ein bisschen hinterfragen, an welchen Deal ich mehr glaube. Was sind denn Fragen, die ich diesem Label-Manager, der mich da kontaktiert, fragen kann? Macht es Sinn zu hinterfragen, was sie an Promotion garantieren, was sie vorhaben zu tun? Was würdest du denn da empfehlen?
Ja, also zu fragen, was es für Promotion gibt oder was sie halt für Marketingmaßnahmen gedenken zu ergreifen. Bei manchen ist es halt auch durchaus die Frage, macht ihr eine Bemusterung an Radio-DJs? Geht überhaupt eine Bemusterung an DJs raus oder wird es einfach nur auf Spotify rausgestellt? Es gibt ja auch Labels, da ist genau, die sind so stark auf Spotify mit ihren eigenen Playlisten, dass sie halt auch nichts anderes zu tun brauchen, außer die Titel in die eigenen Playlisten zu packen und man hat dann dementsprechende Plays. Auch da, glaube ich, ist es das Beste, sich ein bisschen mit dem Label zu befassen, indem man mal anschaut, wer veröffentlicht denn da? Sind die denn bei Beatport in den Charts? Wie viele Streams haben denn da die Artists so auf Spotify? Da kann man sich auch wieder eine Liste machen. Man schaut sich mal die Acts an, dann hat man schon eine ganz gute Vorstellung davon, wo die Reise hingehen könnte. Und wenn man dann noch eine Internetrecherche macht, kann man vielleicht auch noch rausfinden, ob das Label normalerweise auch irgendwelche anderen Marketingaktionen durchführt, regelmäßig in irgendeinem Blog aktiv ist und so. Und wenn man das weiß, dann kann man das dann durchaus mal ansprechen und sagen, ja, ich habe gesehen, der Act XY von euch, der ist da und da erwähnt worden oder ist in der Playlist von DJ so und so bei Beatport gelandet. Wird denn das bei mir auch so passieren? Könnt ihr mir das zusagen? Das wäre eine gute Idee.
Jetzt habe ich meinen Vertrag, habe den unterzeichnet, habe den hingeschickt. Es gibt ein Release-Datum. Lehne ich mich jetzt zurück und sage, jetzt bin ich aber sehr gespannt, was das Label da so macht? Oder gibt es jetzt einen Teil, den ich noch erfüllen kann, der vielleicht dann auch dazu führt, dass beim nächsten Release das Label sagt, oh ja, mit dem wollen wir gern releasen, weil der hat damals so viel Einsatz gezeigt. Gibt es irgendwas, was ich tun kann?
Ja, also es ist klar, dass mittlerweile von den Labels erwartet wird, dass der Künstler selber mitarbeitet. In unserem Fall ist es zum Beispiel so, dass wir den Künstler mit sogenannten Grafik- und Video-Assets ausstatten. Das heißt, er bekommt von uns einen Banner fertig produziert, für was er bei Facebook oder bei YouTube oder bei SoundCloud hochladen kann, dass Leute, die auf das Profil kommen, gleich sehen, so, oh, da ist ein neues Release. Dann kann ein Label auch kurze Videos zum Beispiel gleich vorproduzieren, wo dann draufsteht, ja, Outzoon mit der Covergrafik zum Beispiel, vielleicht noch mit einer netten Animation zusammen. Und dann macht man im Optimalfall mit dem Künstler, der in der idealen Welt eine gewisse Reichweite und auch schon Fans hat, macht man einen Plan und sagt, wir haben hier ein Video quadratisch, das wird eine Woche vor Release bei Instagram gepostet. Da kommt der und der Link dazu, der führt dann zu einer Seite, wo die gesamten Stores drin sind. Dann sagst du, die Leute sollen das pre-saven, dann verlinkst du bitte noch unser Label mit dazu, mit @so und so Records etc. Also, dass man den Artist an die Hand nimmt und sagt, ich habe hier was für dich und das kannst und solltest du an diesem und jenem Zeitpunkt erfahrungsgemäß, weil es dann am besten ist, über deine sozialen Medien posten mit folgendem Text und uns bitte noch markieren, dass wir die maximale Sichtbarkeit rund um den Release-Tag erreicht haben.
Ja, liebe Steffen, das war super aufschlussreich. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Als erstes sollte man sich mal ganz genau damit auseinandersetzen, welche Labels man kontaktiert, ob die vom Stil her passen, ob die wirklich die Labels sind, wo man sein möchte. Und dann sollte man sich bemühen, die möglichst gut zu kontaktieren. Das heißt, im Optimalfall weiß man auch, wer der Ansprechpartner dort ist und kann den direkt anschreiben und schreibt nicht nur an anr@plattenlabelheißt.com, sondern kann sogar persönlich jemand anschreiben. In jedem Fall schreibt man aber irgendwie einen netten persönlichen Text. Nicht zu lang, maximal 3 Absätze, hast du mal so irgendwie als Richtlinie gesagt. Und möglicherweise hängt man noch ein paar Infos an, ein kleines MP3 oder besser einen Download-Link. Und wenn man das E-Mail mal geschickt hat, dann kann man eh nur warten. Und wenn dann was kommt, haben wir jetzt so ein bisschen die Richtlinien bekommen, worum es in so einem Vertrag geht. Im Wesentlichen zwischen 20% und 50% irgendwo ist es hier üblich, dass man beteiligt wird an den Einnahmen des Plattenlabels. Aber man sollte nicht vergessen, genau im Kleingedruckten zu schauen, ob hier nicht irgendwelche Dinge abgezogen werden, irgendwelche Kosten, die das Label hat, bevor überhaupt verrechnet wird. Habe ich das so halbwegs auf dem Punkt?
Das ist alles sehr gut. Ich muss aber noch mal darauf hinweisen, dass die 50%, die ich genannt habe, wirklich ein Ausnahmefall sind und dass man sich als junger Künstler eher weiter unten orientieren sollte. Und wenn man ein erstes Angebot über 30 bekommt, ist man schon gut mit dabei.
Spitze. Wenn ihr an den Steffen hier noch Fragen habt, dann gibt es 2 Möglichkeiten, ihn zu kontaktieren. Wenn es tatsächlich nur eine kurze Frage ist, ist der einfachste Weg über unsere Facebook-Gruppe Thomas Foster Music Production, Klammer auf German Group, Klammer zu. Dort geht ihr in den Mitgliederbereich und da ist der Steffen als Gruppenexperte aufgeführt und da könnt ihr ihm einfach eine Frage stellen, eine Nachricht schreiben. Wenn ihr aber sagt, ich will eigentlich jemand, der mir wirklich hilft und mich berät und an der Hand nimmt und mir zum Erfolg verhilft, dann könnt ihr euch richtig offiziell an den Steffen, nämlich an seine Firma MPC Music Consulting und Production wenden. Ich werde die auch unten verlinken und gegen eine kleine Bezahlung, die der Stefan hier natürlich für seine Beratung verrechnet. Werdet ihr hier echt von jemand, der das schon oft in seinem Leben gemacht hat, der selber extrem viel Erfahrung gesammelt hat und selber damit schon ein paar Welthits gelandet hat, an der Hand genommen und hoffentlich zum Erfolg geführt. Lieber Steffen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Vielen lieben Dank, Thomas. Ich bin immer wieder gerne bei dir mit dabei und hoffe, dass unsere Zuhörer wirklich was mitnehmen konnten aus unserem kleinen Podcast.
Wir bei MuGent haben hart daran gearbeitet, ein neues Plugin zu kreieren, das musikalischer ist als alles, was es bisher gibt. Jetzt ist es fertig. Der MuGent Player. Jedes Instrument im MuGent Player beinhaltet eine Komposition, also MIDI-Files, die man einfach in das Arrangement ziehen kann, um nicht nur von einem Sound, sondern auch von einer Melodie oder spannenden Akkorden inspiriert zu werden. Alle Instrumente und MIDI-Files liegen in der Cloud. Dadurch kann es jedes Mal, wenn du das Plugin öffnest, neue Instrumente bzw. MIDI-Files geben, die du einfach mit einem Doppelklick in dein Plugin lädst. Neben den Instrumenten gibt es auch noch die Kits. Das sind komplette Arrangements, die wie ein ganzer Song klingen. Mit einem Klick ladest du alle Instrumente und kannst dir alle MIDI-Files in dein Musikprogramm ziehen, um damit etwas Neues zu machen. Aber jetzt kommt das Unglaublichste. Die Basisversion von MuGent ist gratis. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung dieses Videos und lade dir kostenlos den MuGent Player. In dem Player findest du viele Instrumente, MIDI-Files und Kits, die du bereits kostenlos laden und nutzen kannst. MuGent. It's time to make music.